Herzlich willkommen im Cashflow Conference Podcast. Wir sprechen hier heute über Themen, die dem Cashflow nahe sind. Es geht ja hier um Curry, das bedeutet um wiederkehrende, positive, passive Einnahmen. Und da gibt es viele verschiedene Arten davon. Und heute zu Gast ist der Florian Bauer. Wir haben schon zwei Podcasts zusammen bei ihm im Podcast aufgenommen. Heute ist er mein Opfer und ich darf ihn mal ein bisschen auseinanderstrippen und schauen, was so alles bei ihm passiert, wo er herkommt, was er so getan hat. Und ja, herzlich willkommen, Florian.
Danke für die Einladung, Tobi. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf deine Fragen. Aber Opfer warst du bei mir nicht und ich glaube auch bei dir nicht. Hat sehr viel Spaß gemacht beim letzten Mal und ich habe mich sehr auf unseren Termin heute gefreut.
Ja, Opfer im positiven Sinne, dass für die Zuhörer und Zuhörerinnen das klar wird, wie Immobiliensachen funktionieren können. Und ich sag mal, viele Sachen hast du schon häufig erzählt, aber für ganz viele ist ganz viel auch immer wieder neu. Und es gibt ja auch super viele spannende Perspektiven für alle, die sich auch gerne leserisch weiterbilden. Es gibt auch ein Buch vom Florian, das werden wir mal unten hier noch in den Shownotes verlinken. Das könnt ihr euch gerne kaufen. Ich war einer der Ersten. Kannst du es zeigen? Das ist hervorragend. Weil bei mir ist auch da, aber genau. So weit weg. Ja. Mein Lieblingspart da drin war übrigens eine Kalkulation, die aufzeigt, was es tatsächlich aktuell braucht an Vermietungspreis, um eine Neubauimmobilie, sagen wir mal, zumindest kostenneutral zu vermieten. Und ich glaube, deine Aussage von damals ist nach wie vor richtig. Wenn sie nicht sogar jetzt schon ein bisschen überholt ist und du sogar noch teurer vermieten müsstest, um irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Lass uns mal kurz ganz da einsteigen. Hast du aktuell einen Blick, wo du sagst, hey, ich glaube, man würde so 25 Euro den Quadratmeter brauchen, um irgendwo Großraum Köln irgendwas zu bauen und das halbwegs neutral zu vermieten? Oder was sind die aktuellen Zahlen, die dir da so im Kopf rumschwirren?
Definitiv. Also unter 20 Euro meines Erachtens kaum noch möglich. Ja, Preise kaum zurückgegangen. Und man sieht es ja auch gerade, dass einfach Neubau flächendeckend fast überall gestoppt ist. Und ja, deswegen haben wir so ein großes Angebotsproblem meines Erachtens, weil da einfach zu wenig nachkommt. Liegt nicht daran, dass die Leute nicht bereit sind, 25 Euro zu zahlen, sondern eher, dass auf der Bauträgerseite auch teilweise sehr viel Eigenkapital gebunden werden muss und noch andere Themen und Probleme dort bestehen. Aber ja, definitiv braucht man locker über 20 Euro den Quadratmeter Kaltmiete für Neubau, dass sich das rechnet.
Schon krass eigentlich, wenn man sich überlegt, weil 20 Euro, da würden ja jetzt alle schreien. Ich habe da auch eine klare Meinung dazu. Ich bin gegen so Mietpreisbremsen. Wie ist da dein Verhältnis dahingehend zu diesem politischen Instrument?
Ja und nein. Das ist jetzt eigentlich vom Immobilieninvestor total verrückt zu hören, weil ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und unterm Strich sind wir uns alle einig, dass die Mietpreisbremse kein neues Angebot schafft. Ja, jetzt kann man natürlich sagen.
Kannst du das vielleicht kurz erklären? Vielleicht versteht es der ein oder andere nämlich nicht so genau.
Genau, also Mietpreisbremse besagt letztendlich, Mietspiegel steigt und du kannst maximal in Wohnungsmärkten mit angespanntem Wohnungsraum, meistens sind das A-Lagen, darfst du alle 3 Jahre 15% erhöhen, wenn du keinen Indexmietvertrag hast oder nicht möbliert vermietet hast und so weiter. Also man sieht schon, es gibt schon ganz viele Wenns, wie du die Mietpreisbremse auch legal aushebeln kannst. Und das ist auch schon ein Riesenproblem. Und wenn du in einem nicht angespannten Wohnungsmarkt bist, kannst du alle 3 Jahre 20% erhöhen. So, ja. Nach wie vor sprechen wir über Erhöhung und viele, die dann die Mieten geringer gehalten haben oder wo man mehr anpassen könnte oder Mietspiegel ist stärker gestiegen, könnten jetzt vielleicht 20%, 30%, 40% anpassen. Und das bringt ja nach wie vor keinen neuen Wohnraum. Und ich glaube, wenn jetzt die Mietpreisbremse, gegebenenfalls, sie wird ja nicht verlängert, steht ja im Raum, dass sie zum Ende 2025 ausläuft. Ich bin so 50-50 diesbezüglich, was da wie passiert. Mein Problem, was ich da nur sehe, ist, dass wenn die Mietpreisbremse ausläuft, werden sich erstmal alle Immobilienbesitzer freuen und können den Bestand, werden es relativ schnell in 2026 machen und volle Granate auf Mietspiegel anpassen. Und das bringt nach wie vor keinen neuen Wohnraum. Das heißt, wenn ich so eine Mietpreisbremse auslaufen lasse, weil warum habe ich zwei geteilte Herzen, das vielleicht noch dazwischen. Natürlich macht es Sinn, diese über Förderung, über positive und Lösungsansätze zu sprechen und nicht den Markt immer nur zu regulieren. Aber wenn ich jetzt eine Mietpreisbremse auslaufen lasse und habe keine entsprechenden Lösungen, wie ich den Anreiz schaffen kann, dass genügend Wohnraum geschaffen wird, dann passiert letztendlich Folgendes, die Mieten nur weiter steigen und dass auch weiter Unzufriedenheit herrscht und dass auch vielleicht da einfach politische Themen, Diskussionen aufkommen, die im zweiten Step für Immobilieninvestoren, Bestandshalter und Privatinvestoren nicht so cool sind, meines Erachtens. Deswegen ist das einfach so ein Thema, glaube ich. Ich bin nicht pro Mietpreisbremse, sondern pro lösungsorientiert und nach vorne gehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen müssen wir drüber sprechen, wie man wirklich flächendeckend genügend Angebot schaffen kann und aufhören, über so Klein-Klein-Themen zu reden. Und selbst wenn die Mietpreisbremse verlängert wird und man kann nicht mehr 15%, sondern 10% erhöhen, ich glaube, dein und mein Leben geht trotzdem weiter und auch unsere Kunden werden weiter kaufen. Deswegen nach wie vor wird es dann aber nichts daran ändern, dass einfach zu wenig gebaut wird.
Ja, ich glaube, das hast du sehr, sehr schön beschrieben, dieser Zusammenhang zwischen, hey, was passiert denn, wenn ich nicht vermieten kann zu einem gewissen Preis? Ja, dann kann ich es auch nicht bewirtschaften. Und der Schrei nach, hey, es muss bezahlbaren Wohnraum geben. Ja, natürlich muss es den geben. Es geht halt nur auf einem gewissen Level. Also wenn ein Quadratmeter halt 4.000 in der Erstellung kostet oder 5.000 mit Grundstück, dann kann ich mir ja ausrechnen, wann der Wohnraum überhaupt finanzierbar ist und nur dann kann ich ihn auch bezahlbar gestalten. Ja, und deswegen, ich glaube, wie du sagst, das Instrument ist das Falsche. Eine sinnvolle Lösung wäre wahrscheinlich besser. Und seit wir uns kennen, wir zwei, und Podcasts aufnehmen, was ja auch jetzt nicht, also wir kennen uns jetzt kein Jahrzehnt, aber schon, es sind schon 1-2 Jahre irgendwie, eher 2,5 oder so, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Dann seitdem ist das ja ein Thema und seitdem wird nicht gebaut. Und was passiert mit den Bestandsmieten, ist ja relativ einfach dann.
Das ist unfassbar. Also ich bin ja jetzt auch im 12. Jahr im Immo-Game, wie du so schön sagst. Und Dan Runner würde sagen, das ist noch nicht so lang. Für viele ist das schon eine ordentliche Zeit. Und wenn ich sehe, teilweise auch, wir haben uns ja auch seit circa 2017, 18 viel auch mit B-Lagen beschäftigt. Und wie dort die Preise in den letzten Jahren, die Mieten gestiegen sind, ist unfassbar. Einfach auch durch das Thema Homeoffice, Workation nochmal und auch einfach, weil die Leute teilweise dann nicht bereit sind, so schlechte Wohnungszustände zu akzeptieren oder so viel Miete zu zahlen und weil auch Infrastrukturen manchmal in B-Lagen besser sind und manchmal, nicht immer, muss man dazu sagen, manchmal. Ja. Und das ist, aber auch in A-Lagen sind die Mieten ja weiter gestiegen. Prozentual gesehen in vielen B-Lagen stärker als in A-Lagen. Von daher ist das echt ein Thema. Und ich glaube, ich meine, ich habe es damals sogar auch im Podcast gesagt, vor 1,5-2 Jahren, dass wenn du jetzt eine B-Lage hast und die Wohnung ist im ordentlichen Zustand, das Objekt ist im ordentlichen Zustand und du vermietest das unter 10 Euro, dann hast du wirklich entweder gepennt bei der Neuvermietung oder da gibt es andere Themen, wo es nicht möglich wäre oder zulässig ist. Ja, aber das ist so ein Bereich, der vor 3, 4, 5 Jahren in vielen B-Lagen noch nicht so, wo man dachte so, ah ja, okay, dass man bei 6, 7 Euro, ja, da sprechen wir teilweise um 50% Mieterhöhung oder Mietsteigerung und das ist Wahnsinn, muss man ganz klar sagen. Und das hatten wir in A-Lagen nicht, ja.
Das ist spannend, was du ansprichst. Das versuche ich manchen auch mal. Also ich bin ja grundsätzlich meine Lebenserfahrung im Immobilien investieren oder Immo-Game, denn ich bleibe bei meinem Wording durch deine schöne, nette Anspielung, ist ja, dass Lage Cashflow immer schlägt. Habe ich jetzt in Köln im belgischen Viertel oder im Grünwaldgürtel was gekauft vor 15 Jahren oder habe ich was in Gelsenkirchen gekauft? Vermutlich wird mein Grünwald-Objekt sich latent besser entwickelt haben. Wahrscheinlich hatte ich auch weniger Baseball-Zwischenfälle und Baseball-Schläger-Zwischenfälle. Und die Geschichte ist ja, wenn ich jetzt so, wie du es beschreibst, einkaufe und das Ganze starte, dann bin ich ja immer ein bisschen versucht, auch Richtung Cashflow zu gehen und das dahin zu entwickeln und glaube, dass ich dann in sehr schlechten Lagen vielleicht besseren Cashflow machen kann. Da fehlt aber die Entwicklung. Und wie du jetzt anspielst gerade, diese B-Lage, die ist noch nicht so nachgezogen. Sagen wir mal, wir kaufen nicht in Berlin Mitte, sondern in Brandenburg vor ein paar Jahren. Dann ist die prozentuale Steigerung der Miete natürlich in dieser Brandenburg-Lage viel, viel, viel größer als in Berlin, weil in Berlin ist sie schon versechsfach, die offizielle Miete, also die inoffizielle Miete, die man in Wirklichkeit zahlt, wie zum Beispiel, dass man einen Kellerraum für 2.000 Euro im Monat dazu mieten muss, damit die Mietpreisbremse eingehalten wird. Wissen wir ja alle, gibt es keine Möglichkeit zu regulieren, deswegen ist die Mietpreisbremse eigentlich auch hinfällig. Und gleichzeitig habe ich aber dann in Brandenburg mit 6 Euro gestartet und bin jetzt auf 12, das heißt, ich habe 100% Steigerung. Das habe ich in der A-Lage nicht mehr. Deswegen ist, es gibt ja für alle Lagen so ihre Argumente und das finde ich ein ganz spannendes Thema, das du da ansprichst. Das, glaube ich, ist nicht so sofort ersichtlich, wenn ich als Immobilieninvestor oder als Neuling jetzt in dieses Immo-Game einsteige.
Und man darf ja Folgendes nicht außer Acht lassen, in den B-Lagen hast du tendenziell andere Kaufpreise, niedrigere Kaufpreise. Wenn du in der A-Lage, Berlin, München, Hamburg, in der Regel locker 400.000, wenn du drunter liegst, ist das schon entweder eine kleine Wohnung oder das Glück. Ja, und dann zahlst du auch auf den Kaufpreis die Kaufnebenkosten. Ja,
so ist es.
Und wenn du in der B-Lage für 150 bis 200.000 was bekommst, dann hast du einfach mal die Hälfte an Kaufnebenkosten gespart. Natürlich, du wirst tendenziell auch was weniger Miete haben, das ist schon ganz klar. Aber das ist einfach ein Punkt, den man da nicht außer Acht lassen kann. Und für viele, die in dieses Thema einsteigen, ist das echt so ein entspannter Einstieg auch mit solchen, das heißt nicht kleine Kaufpreise, ist ein sicheres Investment, würde ich nicht so unterschreiben, aber ja, ist schon ein Thema, was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte und auch mit berücksichtigen sollte. Und letzter Punkt noch erwähnt, wir haben das gemerkt jetzt, als die Zinsen gestiegen sind, die Verkäufer, die verkaufen wollten in A-Lagen, die, auch wenn es um Kapitalanlage geht, wir machen ja nur Kapitalanlageimmobilien, dass diese Objekte in A-Lagen tendenziell schwieriger verkauft werden konnten, obwohl sie eine gute Lage hatten, weil einfach die Käuferschicht natürlich mehr Eigenkapital einsetzen musste aufgrund der gestiegenen Zinsen. Und ja, ob ich dann jetzt 50.000, 60.000 für ein Investment aufwende in einer wirtschaftlich schwierigen Lage oder vielleicht 15.000, 20.000, ist das schon ein Unterschied. Und da sieht man auch, dass so ein Thema dann einfach auch, was egal wie die Zinsen stehen, wenn ich mal verkaufen will, positiv ist, wenn ich einfach entspanntere Kaufpreise manchmal habe.
Ja, spannend. Spannend, was du da erzählst. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und für alle, die im Großraum Köln, korrigiere mich, wenn ich dein Geschäftsgebiet falsch beschreibe, sich für das ganze Kapitalanlagethema interessieren, wovon ich übrigens ein Riesenverfechter bin. Kleiner Einwurf fürs Verständnis, die meisten raffen es einfach nicht. Ich muss es sagen, ich sage es immer wieder, es gibt aktive und passive Investoren. Es gibt Leute, die verdienen ihr Geld mit IT-Beratung und andere mit Immobiliendeals. Die, die mit IT-Beratung ihr Geld verdienen und Ärzte und Architekten und Anwälte, die sollten nicht Immobilieninvestor im Sinne von, ich gehe selber raus und suche die Immobilie werden, sondern die sollten zu Leuten wie zu Florian gehen hier oder zu mir und sagen, hey, ich möchte eine Immobilie kaufen. Was kann ich machen? Dann kriegt man eine Immobilie, die funktioniert. Klar, die macht nicht 49% Rendite, aber die funktioniert, die hat eine sehr gute Eigenkapitalrendite, das verstehen die meisten nämlich auch nicht. Und dann bauen sie jedes Jahr 1, 2, 3 Immobilien auf und haben auf einmal ein Riesenportfolio, ohne was wirklich getan zu haben. Das finde ich so wichtig und das ist ein Punkt, den auch viele nicht so richtig verstehen, weil die Eigenkapitalrendite ist bei dir ja einfach höher als bei Makler. Ich möchte nichts gegen Makler sagen, das sind nämlich unsere wichtigsten Objektlieferanten. Nichtsdestotrotz für dich und für den Kunden ist es besser, wenn er halt keine Maklerprovision zahlt, wenn er jetzt bei dir was kauft.
Vollkommen richtig. Und das, selbst wenn du irgendwo ein Prozent oder zwei rausbekommst, also das Interessante ist ja auch, wo viele Kunden bei uns überrascht sind, derzeit durchschnittliche Mietrendite 5%, bei Mehrfamilienhäusern sogar aufwärts, keine Käufercottage und geprüfte Sachen und ordentlicher Zustand, teilweise saniert, kernsaniert. Ja, also da muss man schon sagen, lässt sich schon sehen, muss man sich nicht vor verstecken, glaube ich. Und das, was viele halt dann denken, ja, ich gucke mir dann lieber was an, wo ich 6 oder 7% habe, aber habe ich dann wirklich alles so geprüft, wie wir das prüfen? Ja, habe am Ende sich immer zu fragen, mache ich jetzt alles richtig? Was, wenn nicht? Wenn ich dann wirklich bei einem Deal dann mal 10, 20.000 in den Sand setze, dann sind diese 1, 2% mehr, die ich kalkulatorisch bekommen hätte, ganz schnell aufgebraucht über ein paar Jahre.
Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Und ich finde auch einen Punkt immer relevant, wenn ich losgehe und anfange, Immobilien zu investieren, ist es halt ganz gut, auch wenn ich mal einen guten Deal kaufe und nicht auf die eierlegende Wollmilchsau warte, sondern einfach sage, jetzt geht's los. Ich kaufe mal das erste und nächstes Jahr das nächste. Nach 3 Jahren stelle ich fest, oh, das hat sich auch ganz gut entwickelt. Jetzt macht es finanziell auf einmal auch Bock und hilft mir ein bisschen dazu. Und auf einmal nach 4, 5 Jahren kaufen mir meine aktuellen Immobilien jedes Jahr nochmal eine neue dazu, weil sich halt einfach ein bisschen Cash aufbaut. Und ich denke, das ist ja auch für viele eine sehr spannende Strategie, die gerade das passive Investieren für sich entdecken, das zu machen, weil im Internet ist es leider schwierig. Es wird immer verkauft, hey, du musst der geile Investor sein und wenn du nicht das so und so machst, dann darfst du auch gar nicht mal sagen, dass du Immobilien hast. Es traut sich auch nicht mal jemand zu sagen, dass er eine Immobilie hat, die vielleicht auch mal 100 Euro im Monat kostet, was für eine gewisse Zeit ja auch nicht schlimm ist. Ich sag mal so, wir kaufen Projektentwicklung mit 1,3% Rendite teilweise. Ja, die haben danach mehr, aber es kostet halt Arbeit und die Frage ist, lohnt sich's für mich, die Arbeit da reinzustecken oder bin ich doch dann eher woanders beruflich unterwegs und das ist halt ein wirkliches Investment.
Ja, das ist auch bei vielen Unternehmern, die ich dann spreche, wo ich sage, natürlich kannst du auf die Suche gehen oder auch gut verdienenden Angestellten, Selbstständigen, ja, das alles selber zu suchen, aber wie viel Zeit wendest du dafür auf, wo wäre die deine Zeit besser investiert? Ja, diese Frage auch immer wirklich zu stellen, was ist da der bessere und richtige Weg? Ja.
Ja, sehr spannend. Jetzt sind wir direkt voll in die Tiefe eingestiegen. Was mich auch interessieren müsste, weil ich es auch nicht weiß, wo kommt der Florian her? Was hat er gemacht? Warum ist er bei Immobilien gelandet? Und was hat er davor gemacht? Vielleicht kannst du mal einen ganz kurzen Abriss geben, wer du eigentlich überhaupt bist. Das ist ja fast Blind Dating.
Ja, kein Problem. Sehr gerne. Ja, ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung bei der Bank gemacht. Vielleicht kurzer Funfact noch. Wie bin ich da hingekommen zur Bank? Ich wollte eigentlich, das war glaube ich damals in der 11. Klasse, mussten wir ein Praktikum machen über 3 Wochen und wollte zur Polizei. Fand ich irgendwie cool. Keine Ahnung warum.
Verstehe ich.
Streifenwagen fahren und so weiter. So habe ich mir das auf jeden Fall vorgestellt. Und hat aber dann nicht geklappt, weil da, wo ich Praktikum machen wollte, die Polizeiwoche wurde umgebaut und so weiter. Und dann eine Woche vor dem Termin, wo ich das mitteilen musste, wo ich jetzt ein Praktikum mache, hatte ich noch nichts. Dann sagt meine Mutter, Mensch, Florian, du musst doch jetzt hier was haben. Unser Nachbar ist auch bei der Volksbank. Und ja, wenn du willst, du musst ihn nur anrufen, dann machst du das Praktikum da. Da dachte ich, ja komm, dann mache ich das da, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, wo ich total genervt bin. Und dann war ich da und war so begeistert und happy und hatte auch eine richtig coole Filiale und das hat richtig Spaß gemacht. Also echt cool. Und dann habe ich nach dem Abitur, ich glaube, 35 Bewerbungen geschrieben. Dann, ja. Das war noch so eine Phase, da haben die Banken damals nur Abiturienten genommen, guter Notendurchschnitt und konnten wirklich noch auswählen. Ja.
Und so, wie wir beide wissen, aufgrund unserer verlängerten Kreditbearbeitungszeiten.
Ja, genau. Da, und da war es auch noch so, Anzug, Krawatte, langes Hemd. Ja, da gab es das nicht. Im Sommer bei 30, 35 Grad, wenn du da mal ein kurzes Hemd angezogen hast mit Krawatte, wurde teilweise schon angeguckt. Und
direkt ein paar Pulse in den Bauch gekriegt. So, was erlaubst du dir?
Und dann hatte ich verschiedene Vorstellungsgespräche und so weiter und habe dann eine Ausbildung angefangen. War auch da super happy. Und dann habe ich in der Ausbildung gemerkt, das Thema Beratung und Verkauf, habe ich irgendwie Lust drauf, das liegt mir. Mhm. Und war dann eine Zeit lang Privatkundenberater bei der Bank, bin dann aber, habe dann gemerkt, für mich macht das keinen Sinn, wenn Bausparwochen sind, dann sind Rechtsschutzwochen und dann kommt ganzheitliche Beratung oder dann kommt eine PS-Los-Aktion. Und ich sage, warum machen wir denn nicht die ganzheitliche Beratung am Anfang und dann die Aktion? Ja, und das war schon für mich immer so ein Thema, wo ich gesagt habe, will ich nicht, ich kann das guten Gewissens nicht vertreten und auch, man muss dazu sagen, verdienstmäßig war das ja unterirdisch. Und dann bin ich in die Finanzdienstleistung gegangen, habe damals von A bis Z alles beraten, kennengelernt, noch eine Weiterbildung im Versicherungsbereich gemacht und habe dann die Leidenschaft für Immobilien kennengelernt, weil so mein Hauptthema war Thema Geldanlagen und Vorsorge und so weiter. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, das war auch so der Grund, warum ich mich dann mit Immobilien beschäftigt habe, wo ich für mich so erkannt habe, es gibt 3 Menschen, die wie die vorsorgen. Ich habe da keine Studie oder Untersuchung drüber geführt, aber letztendlich war so der erste Teil oder die erste Klasse war Menschen, die normal oder nicht vorgesorgt haben und kein Eigentum hatten, nicht eigengenutzt und nicht vermietet. Die zweite Klasse hatten meistens schon ein bisschen besser vorgesorgt und häufig hatten die auch ein, also die haben sich einfach mehr auch mit Finanzen beschäftigt und investieren. Aber meistens waren das auch diejenigen, die ein Eigenheim hatten. Die hatten zum Rentenbeginn hohes Nettovermögen auf dem Papier. Aber da die wenig Steuervorteile nutzen konnten und wenig Cashflow hatten, fehlte denen letztendlich immer Einnahmen. Und das ganze Geld ist auch häufig ins Eigenheim gegangen.
Ja.
Und häufig war es dann immer so, die Kinder wollten sowieso das Eigenheim nicht übernehmen. Das war dann ganz interessant zu sehen. Und die dritte Gruppe waren meistens die, die vermietete Häuser, Wohnungen hatten. Den ging es irgendwie am entspanntesten und dachte ich, da muss ja was dran sein, beschäftige ich mich mal damit. Und dann habe ich mich mit dem Thema näher beschäftigt, dachte so, wie geil das ist. Sorry für die Ausdrucksweise, aber ich dachte, ja, genau, irre, Hebeleffekt, Steuern sparen, jeder braucht eine Wohnung, kann ich digitalisiert werden? Und ich dachte, irre, sollte ich machen. Ja, und dann habe ich so 2013 oder 2014, glaube ich, meine erste Wohnung verkauft und dann auch relativ gleichen Zeitraum meine erste gekauft. Mhm. Die ist jetzt, ich glaube, die ist dieses Jahr in der 10-Jahres-Frist. Das ist ganz, ganz cool. By the way, fast 80% Wertsteigerung in der B-Lage, direkt an der
Autobahn. Kann man in Zahlen sagen, was Kaufpreis war und was potenzieller Verkaufpreis ist? Würdest du das teilen wollen?
Ja, oder klar. Ich habe damals gekauft und ich bin da hingefahren. Also Krefeld, ich kann auch die Adresse sagen, Max-Planck-Straße, direkt an der Autobahn, hässliches Objekt. Ich bin da hingefahren, das waren so 6,5% Mietrendite. Man muss dazu sagen, 2014, in der Phase, die 6,5% waren auch so eine Range, wo man sagt, ja, okay, ich dachte, das hört sich zu schön an irgendwie, oder unter 1.000 Euro den Quadratmeter, dachte ich. Und wohnt da überhaupt einer drin? Oder sind das nur so die Zahlen im Exposé? Hingefahren, Wohnung super saniert, alles vermietet, echt cool. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, ich glaube, es ist einfacher, dass ich Leute finde, die sich so eine bezahlbare Wohnung leisten können, als wenn ich mich jetzt auf Luxusdinger konzentriere und ich sage, es muss mich mir gefallen, es muss letztendlich den Leuten gefallen, die es mieten. Und ich habe dann so eine meiner Spielregeln damals dann schon entwickelt, wo ich gedacht habe, okay, Durchschnittsnettoverdienst damals waren in Deutschland so circa 1600 netto plus minus, 1400 bis 1600, je nachdem, welches Bundesland und so weiter. Ja. Und dann dachte ich, 30-35% davon ist genau in meine Mietrange gefallen. Dachte ich, perfekt. Und das war ein Kaufpreis inklusive Stellplatz 85.000. Ich habe circa 10.000 Eigenkapital eingesetzt für die erste Wohnung. Habe circa 4 Monate später noch eine Wohnung dort gekauft. Dabei habe ich dann gesehen, mich ein bisschen näher mit dem Finanzierungsthema beschäftigt und habe dann beim zweiten Investment nichts eingesetzt. Mm. Und die Wohnung heute, die erste Wohnung hat 80 Quadratmeter, würde ich heute nicht, 85.000 gekauft, würde ich heute nicht unter 140.000 verkaufen.
Also eine solide Verdopplung eigentlich, oder?
Genau. Und
ja, auch ein bisschen was getilgt, ich vermutlich.
2,5% Tilgung, also ich bin so ein Tilgungsfan. Cool. Ich habe bei den meisten Finanzierungen bei mir 3,5% Tilgung. Und also da ging schon ganz gut was weg. Und vor allen Dingen damals mit einer Miete von 5,50 Euro gestartet und die Wohnung hat nach circa 6 Jahren Neuvermietung gehabt für 9,17 Euro. Ja.
Ja, das ist natürlich ein schönes Cashflow-Event.
Das ist auf jeden Fall ganz nett, ja. Ja, und die zweite Wohnung war was kleiner, 67 Quadratmeter, hat mit Stellplatz so um die 70.000 gekostet und würde ich heute nicht unter 120, 125.000 verkaufen.
Vielleicht für alle, die auch schon ein paar Sachen gemacht haben, was ist dein Plan damit? Möchtest du die Objekte verkaufen? Was behältst du die einfach, sagst, nö, das funktioniert oder das ist mein Museumsstück?
Ja, also das ist eine coole Frage. Also wahrscheinlich werde ich die an meine Immobilien GmbH verkaufen. Oder vielleicht, ich habe noch so eine GbR, wo ich und meine Holding dran beteiligt ist und dann so ein Thema machen mit diskutabler Gewinnverteilung, um einfach, wenn Kosten sind, dann sind die eher im Privaten und wenn Überschüsse sind, dann sind die eher in der Holding. Mhm. Ja, da kann man ganz schön mitspielen. Und ich werde die wahrscheinlich nicht am Markt verkaufen, sondern in meinen Unternehmens- oder Immobilienstruktur verkaufen. Irgendwie hänge ich auch so ein bisschen dran. Weiß ich nicht, ist komisch, aber und die bringen auch einfach genialen Cashflow, ne? Muss man einfach ganz klar sagen. Deswegen gar kein Bedarf. Weil viele fragen auch immer, dann fragen mich auch Kunden immer, was macht man dann damit? Die Frage ist ja, dann kann ich ja letztendlich das Geld nutzen, um was anderes zu machen, was Größeres, aber ja, derzeit gar kein Bedarf, das zu verkaufen oder das Kapital daraus zu ziehen.
Verstehe ich total. Vor allem, wenn du es einfach, sagen wir mal, in deiner Struktur weitergeben kannst, dann hast du ja trotzdem ein bisschen Liquidität oder du gibst dir selber ein Verkäuferdarlehen, hast du steuerfreie, regelmäßige Einnahmen und die Zinsen sind auch gut, weil die einen können es voll absetzen, die anderen können es niedriger versteuern. Für alle, die nicht genau wissen, wovon wir gerade sprechen, dann müsst ihr noch mal ein bisschen auf YouTube recherchieren, da gibt es ganz viel Content dazu und das finde ich auch ganz cool eigentlich.
Oder auf die Cashflow-Conference gehen oder in unserem Podcast reinhören, ja, ich glaube, da gibt es ja genügend Möglichkeiten.
Genau, da kann man mal vorbeikommen. Für alle, die noch kein Ticket gekauft haben, es wird Zeit.
Richtig.
Es wird cool. Jetzt noch eine ganz andere Frage. Wann hast du dann dein erstes Mehrfamilienhaus gekauft? Wie lange hat das gedauert?
Ach so, ganz kurz noch. Ich glaube, da sind wir eben so ein bisschen von abgekommen wegen meiner ersten Immobilie. Ich habe dann, meinen Werdegang führe ich noch ganz kurz zu Ende. Dann habe ich gemerkt, okay, Immobilien möchte ich machen und beraten, weil ich habe gemerkt, ich hatte viele Fragen, habe mir die dann beantwortet, selber zusammengesucht, steuerliche Themen und so weiter. Das so Step by Step aufgebaut und habe noch dann studiert zum Immobilienökonom und dann ja seit circa 2014 mich fast ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt. Und war seit 2012 selbstständig, 2018 dann meine erste GmbH gegründet und dann ja, eine kleine Unternehmensgruppe aufgebaut. Derzeit sind wir ca. 15 Mitarbeiter an 3 Standorten, Köln, Monheim am Rhein und Mallorca. Mhm. Und genau, so ist das dann letztendlich gekommen und war auf jeden Fall ganz cool, ganz schön.
Sehr spannend, ja. Und unsere Aufnahme findet jetzt ja auch tatsächlich zwischen Stuttgart und Mallorca statt.
Richtig, genau. Ich sitze derzeit auf Mallorca.
Wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du in Mallorca?
Die letzten 2 Jahre war ich schon mehr als ein halbes Jahr noch in Deutschland. Mhm. Und für dieses Jahr ist es eher anders geplant, dass ich mehr als ein halbes Jahr hier bin. Hab das steuerlich, glaube ich, aber auch ganz gut geregelt, dass ja. ich diese Themen Wegzugsbesteuerung nicht habe, Vermögenssteuer ja. nicht habe cool. und auch ja einfach mit diesen Themen richtig beschäftigt. Das habe ich hier viele kennengelernt, die sich da einfach nicht mit beschäftigen. Das kann richtig nach hinten losgehen.
Ich kenne auch viele, ja. die wieder gehen müssen dann, weil sie sagen, oh, ich kann nicht hier bleiben, es wird zu teuer.
Genau, und also Steuern spart man dadurch keine, das muss man ganz klar sagen. Ja.
Ich glaube, das ist eher ein Lifestyle-Thema, oder?
Ja, total. Und ich verstehe auch diejenigen, die nach Dubai gehen. Ja, Sicherheitsthema habe ich hier gefühlt genauso wie in Dubai. Mhm. Ja, muss ich ganz klar sagen. Und es gibt ja manche, bringen dann so einen Spruch, wenn du in so Länder gehen musst wie Zypern, Dubai und so weiter, dann verdienst du einfach nicht genug Geld, um die Steuern zu zahlen. Sehe ich jetzt differenziert, würde ich nicht ganz eins zu eins unterschreiben. Natürlich ist das verlockend, gar keine Steuern zu zahlen, aber ich glaube, wenn du dich einfach mit diesem Thema beschäftigst und es schaffst, in Deutschland irgendwie so im Schnitt 25-30% Steuern zu zahlen, wo du auch den meiste Business machst, dann ist das ein Case, der mir zumindest völlig fein ist und von daher so geht's auch, passend ja. ist. Ja, genau.
Das kann ich nur unterschreiben, ja. Ja, es ist natürlich auch immer eine Frage, es wirkt aus der Ferne immer alles sehr schön. Ich glaube, es macht durchaus Sinn, sich die Sachen auch erstmal in Ruhe anzuschauen. Also sagen wir mal, Mallorca und Dubai kenne ich viele, die gehen und bleiben. Zypern, Malta etc. kenne ich sehr viele, die gehen und wieder kommen.
Ja.
Ich glaube, Mallorca als auch Dubai haben eine Größenordnung erreicht. Palma als ganzjährig funktionierende Stadt. Dubai wird ja auch nur größer, dass man sagt, hey, da kann ich, das funktioniert. Da kann man ein Leben führen, das ist auch abwechslungsreich genug und ist eine schöne Geschichte. Bei den ganzen anderen Sachen, ich weiß es nicht, aber wir machen ja keinen Offshore-Business-Podcast heute.
Deswegen nee, genau.
Bleiben wir bei den Immos. Machst du Immos auf Mallorca?
Jein. Also wir haben hier auch eher einen Standort ja. unserer deutschen GmbH. Ist aber überwiegend, weil wir hier deutsche Kunden für deutsche Investments beziehungsweise auch Mietverwaltungsthemen beraten, mhm. weil einfach auch Kunden von uns dann hier sind oder ganzjährig hier sind, wo einfach auch Immobilien in Deutschland sind oder auch dann so Themen besprochen werden, was macht wie Sinn, welchen Konstrukten zu halten, zu kaufen, zu verkaufen. Und natürlich fragen schon immer mehr Kunden an, habt ihr hier was und so weiter. Wir haben gerade in der Tat was Spannendes, aber man muss sich das so vorstellen, und da bleiben wir unseren Kern treu, dass wir nicht der schöner Wohnmakler sind. Und ja. Das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern unser Fokus ist ja auf dem Thema Kapitalanlage und Investment. Ja. Und derzeit verkauft ein Kunde von uns einen KG-Anteil, wo er Finca mhm. hat, die man selber nutzen kann, wo, wenn man es aber nicht nutzt, wo auch Mieteinnahmen reinkommen, wo eine Vermietungslizenz besteht, wo alles gemanagt wird.
Kann Airbnb Kurzzeitvermietung machen da.
Genau, richtig. Und oder auch andere Vermietungssysteme, Booking.com und so weiter. Ja. Und das ist dann nochmal so ein Punkt, weil unterm Strich, viele, die hier eine Finca haben, ich kenne 60-70%, die sind nicht mehr als 4 Wochen hier.
Ja, und das ist leider ein trauriges Thema. Ja,
und da muss ich wirklich sagen, es lohnt sich nicht, sowas zu kaufen. Du wirst daran keinen Spaß haben. Ja, deswegen lieber dann auf solche Systeme gehen und das Geld anderweitig investieren. Weil steuerlich ist das hier kein Paradies, das muss man ganz klar sagen. Eher paradiesisch ist nur das Netzwerk, der Lifestyle, die Sonne, gutes Essen und so weiter. Und wie schnell man überall in Europa ist, ne? Das muss man ganz klar sagen.
Ja, halt eine super Flugverbindung aus Mallorca. Ja, ja. Ja, ich finde auch das nochmal ganz wichtig. Das ist ja eine klare Positionierung, die du hast, die wir auch haben. Und jeder darf ja seine Positionierung machen. Man kann mit Luxusimmobilien auch Geld verdienen. Ist halt nicht das, was wir beide machen. Aber falls jemand Bock hat auf die Finca, gerne Instagram, Florian Bauer, Homepage, wie auch immer. Ihr findet ihn, schreibt ihm eine Nachricht. Vielleicht ist ja einer dabei, der gerade den Finca KG-Anteil geschickt in seine Firmenstruktur integrieren kann.
Ja, gerne.
Cool. Florian, vielen Dank dir. Das war sehr spannend. Jetzt habe ich auch wieder ein paar neue Sachen über dich gelernt. Und spätestens bei meinem nächsten Mallorca-Aufenthalt werde ich dein Studio aufsuchen und überprüfen, ob das so den technischen Standards entspricht. Aber es sieht bisher gut aus. Das ist auf jeden Fall schon mal das richtige Mikrofon, glaube ich.
Ja, wir haben hier ein bisschen aufgerüstet. Genau, richtig. Ja.
Das ist, schadet immer nicht. Genau. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank dir.
Danke für die Einladung, lieber Tobi. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn wir uns hier auf Mallorca sehen oder dann vielleicht in Stuttgart oder auf der Cashflow-Conference.
Beides well appreciated. Vielen Dank dir.
Sehr gerne. Bis dann.
Ciao.